Schwitzend und nervös stand ich hinter der Bühne und wartete darauf, dass wir anmoderiert wurden. Thomas und ich nahmen Aufstellung. Von draußen hörten wir über den Lautsprecher die Stimme des Moderators, der sagte: "Modern Talking, give him a big hand", unser Stichwort. Wir gingen raus, doch noch beim Rausgehen guckte ich so hinter mich und kriegte auf einmal mit, Thomas hatte sich verpisst. Ich stand ganz allein auf der Bühne und blickte in 3000 Gesichter. Die Musik ging los, Thomas weg und ich dachte, alter Schwede, was ist denn jetzt wieder los? Es stellte sich raus, wir nicht, aber Nörchen hatte gecheckt, dass diese Veranstaltung ein Homo-Happening war. Im Prinzip eine linke Nummer, dass uns die Schallplattenfirma das nicht gesagt hatte. Aber nun nicht mehr zu ändern. Ich stand noch so etwa 30 Sekunden etwas ratlos auf der Bühne rum, dann fingen die Leute an zu pfeifen und ich verdünnianisierte mich ebenfalls. Thomas war sofort zum Auto gelaufen, aber mich wollte man nicht mehr aus der Disco lassen. Man beschimpfte mich, allerdings war mein Englisch damals noch nicht so sonderlich gut, sodass ich nur 3 Worte verstand. Asshole, fucking crowds. Mir standen die Tränen in den Augen. England, hatte ich geglaubt, wäre unser Sprungbrett zur Welt. Ich hatte schon einen ganzen Film im Kopf. Grandioser Auftritt im Hypodrome, Platz 1 in den englischen Charts und in 4 Wochen wird's dann auch in Amerika tierisch abgehen. Stattdessen spuckten mich die Leute jetzt an und zerrten an mir rum. Ich lernte noch 3 Worte Englisch. Nazi, piss off. Ich ging in mein Hotelzimmer. In dieser Nacht war ich der einsamste Mensch der Welt. Ich hatte wahnsinnige Bauchschmerzen. Wie ein verkrümmtes Würstchen saß ich da und ich dachte in einem Fort, meine ganze Karriere, wofür ich gearbeitet habe, es ist alles zerstört. In so einer Nacht, in so einer Situation, wenn du allein auf deinem Hotelbett sitzt, nur der Fernseher läuft, wird alles riesengroß, dein Kummer, deine Angst, deine Verzweiflung. Ich dachte, stürzt du dich jetzt aus dem Fenster, bringst du dich um, aber Gott sei Dank, genauso wie Angst und Verzweiflung und Kummer wachsen, wird auch die feige Ratte in einem zum Riesentier. Also blieb ich auf dem Bett sitzen und machte gar nichts. So ging es immer weiter. Wir traten in einer Sendung auf, die Ein Tag für die Umwelt hieß. Thomas sollte an einem weißen Flügel sitzen und spielen. Auf diesem weißen Flügel lag eine rote Rose. 5 Minuten vor unserem Auftritt lief Nora in die Kulisse, riss die Rose vom Flügel und trampelte und stampfte auf dem Ding rum wie Obelix, der immer so lange auf einem Römer rumhüpfte, bis der in der Erde verschwunden war. Mein Mann lässt sich nicht von irgendwem rote Rosen schenken, meinte Nora. 1987, um ehrlich zu sein und mit einem tiefen Blick in mich rein, nicht nur Thomas benahm sich wie ein Baby, auch ich. Das war unser eigentliches Problem. Ich wollte von ihm immer Danke, Danke, großer Buana hören. In meinem Kopf und von meinem Gefühl her war ich Modern Talking, nur ich. Ich, der alle Texte schrieb, ich, der die ganze Musik produzierte, ich, der für den Erfolg verantwortlich war. Thomas war mein Kleiner, der neben mir auf der Bühne stand und sich glücklich schätzen konnte, dass er ein bisschen mitsingen durfte. Mein Appendix sozusagen, der von mir zwangsmillionärt worden war. Meine innere Erwartungshaltung an ihn war, wenn ich "mach Platz" rief, wie bei einem Hund, sollte er Platz machen. Das war natürlich vollkommen idiotisch. Thomas wiederum war von Nora aufgehetzt und stand auf dem Standpunkt, ich bin die Stimme hier bei Modern Talking, ohne mich bist du gar nichts. Nörchen liebte es, Öl auf unseren Zwist zu gießen. Sie war wie Nero, brenne Rom, brenne. Und erst, wenn alles in Schutt und Asche lag, glaubte ich, konnte diese Frau Ruhe finden. Thomas und ich hatten aufgegeben, miteinander zu sprechen. Wir hatten gerade mit Atlantis is Calling die 5. Nummer 1 in Folge in den Charts und Nörchen meinte mittlerweile, der Chef von Modern Talking zu sein. Sie bestimmte, ob eine Sache gemacht wurde oder nicht. Wenn Nörchen Amerika scheiße fand, dann war Amerika eben scheiße. Da konnte ich reden, wie ich wollte und in bunten Farben unsere Zukunft beschwören. Thomas bewegte sich ohne Noras Erlaubnis keinen Zentimeter. Es war, wie mit einer Kuh zum Vollblüter-Galopp-Derby antreten zu wollen. Ein Pfadfinderspruch lautet, eine Gruppe ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das war bei uns Nora. Schon lange konnten wir nicht mehr auf normale Art Videos drehen. Man musste sich das so vorstellen, dass praktisch immer Regieassistenten über ein Set liefen mit Walkie-Talkie am Mund und warnten: Dieter kommt, bitte Thomas entfernen. Oder umgekehrt: Thomas kommt, Dieter muss weg. Dabei hatten wir uns nie richtig gestritten. Es herrschte totale Sprachlosigkeit zwischen uns. Wir zelebrierten die absolute Non-Kommunikation. Wenn wir auftraten, kam Thomas von links auf die Bühne und ich von rechts. Wir sangen 3 Minuten und gingen in unterschiedlichen Richtungen wieder ab. Stand die Produktion einer neuen Platte an, kam er eskortiert von Nörchen auf einen Sprung ins Studio. Er sang sein Ding runter, stand beim 16. Titel schon im Mantel und legte sich mit den letzten Tönen der letzten Strophe den Schal um. Und nach einer halben Stunde war er wieder weg. Jetzt, mit dem Abstand von 16 Jahren betrachtet, erscheint mir das natürlich auch alles lächerlich. Aber damals waren das für mich die größten Probleme der Welt. Ich litt, ich hatte Magengeschwüre und saures Aufstoßen und schüttete den ganzen Tag eine ganze Packung Maloxan in mich rein. Ich konsultierte Heilpraktiker, die mir sagten, was ich ohnehin wusste: Herr Bohlen, Sie müssen kürzer treten, Sie haben zu viel Stress. Aber dann wieder bequasselte mich mein Freund Andy, der alte Teppichhändler: Mensch, zieh das durch, Dieter, du packst das, lass dich nicht unterkriegen, lauteten seine Durchhalteparolen. Es gibt ja diesen alten Journalistentrick, mit dem sie einen immer wieder an die Eier kriegen. Man musste mir nur sagen: Du, der Thomas hat über dich das und dies gesagt. Und Thomas musste man nur sagen: Du, der Dieter hat das und das gesagt. Und schon gingen wir wie die Kampfhähne aufeinander los. Einmal teilte man mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit, dass Thomas mich eigentlich für ein Arschloch halte. Schon antwortete ich bereitwillig: Dann soll der sich doch eine Feder in den Arsch stecken und Kikeriki schreien. Das konnte ich dann am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Ich sagte dies, er sagte das. Beziehungsweise, wir nahmen ja immer nur an, dass der andere irgendwas gesagt hatte, denn stets waren es nur die Journalisten, die Überbringer irgendwelcher Zitate. Außer Nörchen und der Plattenfirma hingen da plötzlich auch noch 1000 Anwälte zwischen uns. Thomas und ich waren zu Todfeinden geworden, ohne dass wir uns je ein böses Wort an den Kopf geworfen hatten. Mittlerweile war auch unser äußeres Erscheinungsbild immer extremer geworden. Weil Nora das so wollte, trat Thomas nur noch geschminkt und mit pinkfarbenem Lipgloss auf. Seine Haare hingen ihm bis zum Hintern, wie ein Mädchen. Keine Maskenbildnerin durfte ihn berühren. Das war das OP-Feld von Nora. Ich ließ meine Adidas-Trainingsanzüge aus Fallschirmseide bis zum Nabel offen, trug Goldkettchen, schoppte die Ärmel an und hatte eine Frisur wie ein Bobtail. Beide zusammen wurden wir immer brauner und immer schwuchteliger. Dazu kam noch die goldene Nora-Kette. Fräulein Barling hatte sie für Thomas anfertigen lassen, wie ein Hundehalsband, und ich dachte, jetzt sind die beiden vollkommen plemplem. Doch Nörchen marschierte unerschrocken zum Aufnahmeleiter von Wetten, dass. »Also Sie da, hören Sie mal zu«, meinte sie, »die Kette muss immer im Bild sein.« Das Ganze hatte einen Punkt erreicht, an dem es keinen mehr gewundert hätte, wenn irgendwann ein paar Männer im weißen Kittel vorgefahren wären, um uns in eine Klinik zu bringen. Doch alle tolerierten, was wir da trieben, und duckten sich weg. Wir hatten zwar den Ruf, da kommen die Geisteskranken, aber wir waren eben auch die erfolgreichste deutsche Popgruppe aller Zeiten. 1988. Wieder mal gingen wir zusammen auf Tournee. Diesmal die große Formel-1-Star-Tournee mit Peter Illmann. In München war ein Auftritt im Zirkus Krone geplant. Ich wartete mit Thomas in der Garderobe. Während wir da so saßen, sah ich, wie Nora sich fein machte, um mit uns auf die Bühne zu gehen. Nach dem Motto: Ab jetzt ist Modern Talking ein Trio. Oder besser gesagt, ein Quartett. Denn Nörchens Busenfreundin Jutta stand ebenfalls in den Startlöchern. Ich tippte mir in den Kopf und sagte zu Thomas: Du, pass mal auf! Wenn Nora heute mit auf die Bühne geht, dann trete ich mit 2 Schlampen auf, die Strapse anhaben und sich da oben ausziehen. Und ich wusste natürlich, dass Thomas dachte: Der alte Dieter, der kann viel erzählen, dann macht er sowieso nicht. Als wir 2 Stunden später zur Bühne gingen, warteten hier wirklich 2 Damen in Netzstrümpfen. Die hatte mir mein Freund, der Fotograf Frederik Gabowitsch, besorgt. Zu diesen Mädels, die aussahen wie Nutten aus der Herbertstraße, sagte ich: Pass auf, Mädels, wenn diese Nora auf die Bühne geht, geht ihr auch. Ich gebe euch ein Zeichen. Und Thomas kündigte an, Wenn du das machst, gehe ich von der Bühne. Umwabbert von Trockeneisnebel begannen wir unser Konzert. Unser erster Song hieß Diamonds Never Made a Lady und Nörchen war natürlich mit von der Partie. Ich machte Gebärden und Faxen Richtung Bühnenausgang. Los Mädels, auf die Bühne! Aber nichts passierte. Des Rätsels Lösung: Ein Freund von Thomas hielt die beiden Strapsmäuse an den Haaren fest, damit sie nicht zu mir konnten. Schließlich rissen sie sich los und stolperten doch noch auf die Bühne. Thomas sah das und in der Sekunde, wo er es sah, nahm er das Mikrofon vom Mund, schmiss es auf den Boden, dann rannte er weg. 3000 Leute fingen an zu pfeifen. Die Situation spitzte sich immer mehr zu. Wir kamen nach Kiel, wo uns 500 miesgelaunte Fans erwarteten und Nora mit Eiern und Tomaten bewarfen. Was ursprünglich nur gegen Nora gerichtet war, schwappte jetzt auf Modern Talking insgesamt über. Innerhalb von 3 Jahren war es uns gelungen, zu einer Art Witzfigur des Pop zu mutieren. Wir waren etwas, das keiner mehr so richtig ernst nehmen konnte. Dann kam der traurige Höhepunkt. Wir standen in der Dortmunder Westfalenhalle vor 20.000 Fans. Und statt Jubeln und Teddys kriegten wir gnadenlos Pfiffe. Bierflaschen sausten durch die Luft, Leute streckten uns den Stinkefinger entgegen. Kein Mensch, höchstens vielleicht ein Fußballspieler beim Auswärtsspiel, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn eine Halle voller Menschen kocht und trampelt und schreit und »Haut doch ab, ihr Tunden!« ruft. Mir wackelten die Knie, ich hatte Panik. Die Leute waren so drauf, hätten sie Thomas an seinem Nora-Kettchen und mich an meinem ballonseidenen Trainingsanzug zu fassen gekriegt, sie hätten uns in der Luft zerrissen. Ich wollte weglaufen, was nicht ging, denn es war eine Live-Sendung und die Kameras waren auf uns gerichtet. 15 brutale Minuten lang hieß es lächeln, lächeln, weiterspielen. Unter Buhrufen und Dauertröten verließen wir schließlich die Bühne. Hinten angekommen stand keiner mehr von all denen, die uns über die letzten 3 Jahre belobhudelt und uns Puderzucker in den Hintern geblasen hatten. Keine Schallplattenbosse, kein Hans Blume, auch kein Andy. Eben noch waren wir die Weltstars mit 5 Nummer-Einsen in Folge, hatten 60 Millionen Schallplatten verkauft, eine 500 Millionen Umsatz gemacht und mit einem Mal waren wir denen kein Pfifferling mehr wert. Das war brutal. Das tat unglaublich weh. Geronimo's Cadillac war die 6. Modern Talking Single und auch die erste, die es in den Charts nicht mehr auf die 1 schaffte. Ich glaubte zu spüren, dass unsere Siegessträhne endgültig vorbei war. Time to say goodbye. Die Schallplattenfirma war anderer Meinung. Hey, macht doch noch ein Album. Ihr seid ja verrückt, wenn ihr euch jetzt aus dem Rennen werfen lasst, drängte Blume, dem verständlicherweise daran lag, die Goldkuh Modern Talking abzumelken, solange da noch ein paar Tropfen im Euter waren. Obwohl wir ausgepfiffen worden waren, obwohl Thomas und ich schon seit Monaten kein Wort mehr miteinander wechselten, obwohl ich jeden Morgen Blut spuckte. Ich war körperlich im Eimer, konnte nachts nicht mehr schlafen und fraß Magensäure-Hämmer-Dragés wie andere Leute Tic-Tac. Die Schmerzen wurden nicht weniger, ich hatte das Gefühl, es zerriss mich. Ich dachte, wenn du noch einen Monat so weitermachst, wirst du irre und landest in der Klapse. Irgendwann, in einer Nacht, entschloss ich mich, zum Hörer zu greifen und die Bild-Zeitung anzurufen. Ich gebe zu, das war ein bisschen link und ein bisschen feige, aber ich wollte, dass die Quälerei endlich ein Ende hat. Ich glaube, ich wollte mich selbst vor vollendeten Tatsachen stellen. Ich hatte Angst, würde ich jetzt zu meiner Schallplattenfirma hinfahren, dann würden die sagen, hier Dieter, hast den Scheck, hier kriegst du 1 Million und jetzt mach mal hübsch 3 Jahre weiter. Und ich wäre wahrscheinlich weich geworden und hätte mich überreden lassen, wie sie Thomas und mich 3 Jahre lang täglich überredet hatten. Diesen Ausweg wollte ich mir verbauen. Ich wollte, dass es kein Zurück mehr gab. Ich wollte, dass morgen jeder in Deutschland wusste, dass es mit Modern Talking vorbei war. Du pass auf, meinte ich zu Hans-Hermann Tietje, dem Bildchef. Ich steig aus. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ich hatte noch einen Hintergedanken. Durch das plötzliche Aus wollte ich Modern Talking den Abstieg in die Mittelmäßigkeit ersparen. Wir traten ab mit Wänden voll goldener Schallplatten und einer Legende. Am 11.11.1987, am nächsten Morgen, Beim vierten Hochzeitstag mit Erika stand in der Zeitung: Dieter Bohlen, Modern Talking, ich habe mich geschämt. Ich nahm Kontakt auf zu meiner Schallplattenfirma voller Selbstbewusstsein, dass ich der große Dieter von Modern Talking war. Ich dachte, dass man Hosianna Bohlen schreien würde, dass man mir die Hände küssen, die Tür aufhalten, den roten Teppich ausrollen würde. Doch stattdessen ein herber Tiefschlag. Alle geierten darauf, sich Thomas zu angeln und eine neue Platte mit ihm zu produzieren. Er, als das ehemalige Gesicht von Modern Talking, konnte sich aussuchen, welchen neuen Vertrag er unterschreiben wollte. Mich, den eigentlichen Macher, wollte keiner. Ich war geschockt. Thomas unterschrieb einen 2,5-Millionen-Deal bei East West Records. Mich rief die BMG an, bei der ich 3 Jahre Hit auf Hit abgeliefert hatte, und beschied mir: Produziere mal lieber, aber sing bloß nicht mehr. Das war wie ein Tritt. Es fühlte sich an, wie in die Zeitmaschine zu steigen und in der Turnhalle der Kindheit zu landen, wo die Fußballmannschaften gewählt wurden und man als Letzter übrig blieb. Gut, Musiker werden zwar nicht fürs Sensibelsein bezahlt, sondern fürs Singen trotzdem. Die Illoyalität dieser Branche ist für mich immer wieder unglaublich. 1 Euro morgen ist wichtiger als 1 Milliarde gestern. Man ist kein Mensch, man ist eine Aktie.